mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen, diesmal wieder ein Produkterfinder, der mit seinen Erfindungen den Markt revolutioniert. Und daher vielen, vielen Dank, Reinhold, dass du heute dabei bist. Und am besten stellst du dich ganz kurz vor und vielleicht auch, was deine Produkte sind und warum die wiederum das eigene Spiel verbessern.
Ja, Andreas, hallo und hallo, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich toll, dass ich hier im Interview mit dabei sein kann. Und zu mir persönlich. Ich bin 57 Jahre alt und wohne in der Nähe von Karlsruhe, spiele jetzt seit 2006 Golf. Mhm. Vorher hatte ich mich 40 Jahre, war Fußball mein Zuhause. Also insofern, Golf hatte ich immer gesagt, Golf kann ich spielen, wenn ich dann mal 80 bin. Mhm. Und wurde dann eines Besseren belehrt. 2005 habe ich dann beim Urlaub mal das ausprobiert, habe ich jemanden kennengelernt, sagt, geh halt mal mit auf die Driving Range und war echt cool, die Murmel zu treffen und dann ist das Ding entsprechend geflogen. Also insofern hat mich das total begeistert, habe mich jetzt auch nicht ganz so dumm angestellt, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und damit habe ich eigentlich so die Leidenschaft entdeckt. Und in dem Alter habe ich dann aber auch festgestellt, war das dann mit 44, 45 genau das Richtige, auch sich ein Stück weit vom Fußball zu verabschieden und dann Golf zu spielen. Und da habe ich dann auch gemerkt, Golf ist ja gar nicht so einfach.
Richtig.
Und es war richtig einfach nochmal für mich ein neues Erlebnis. Es macht Spaß, draußen zu sein, Sport zu machen, wo du eine Kugel dabei hast, weil ohne Kugel geht bei mir gar nichts. Mhm. Und das Schöne ist auch noch, dass du unabhängig bist, du kannst in der Gruppe spielen, da kannst du alleine spielen und vor allem auch der Sport ist insofern halt wirklich sehr, sehr interessant, weil man auch strategisch spielen muss, soll, wie auch immer, um Erfolg zu haben und vor allem auch der mentale Aspekt, den hatte ich ja in meiner Fußballkarriere schon als Torwart, dass du unwahrscheinlich fokussiert sein musst und entsprechend, dass es immer eben darauf ankommt, die nächste Aktion gut zu machen. Mhm. Und das ist ja beim Golf das Gleiche. Also der nächste Schlag zählt, alles andere ist eigentlich unwichtig.
Genau, die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft wissen wir noch nicht.
Genau, auch wenn wir oft in der Vergangenheit leben und die Zukunft irgendwie beeinflussen wollen.
Was aber recht genau. Schwer.
Absolut, so ist es. Ja, und wie ich dann das Golfspielen begonnen habe, war es dann eben so, dass ich dadurch, dass meine Frau jetzt nicht diese Begeisterung teilen konnte, die ich dann so in 2010 im Endeffekt so richtig entwickelt habe, habe natürlich auch versucht, den zeitlichen Aspekt zu berücksichtigen. Ich war also zum Spielen auf dem Golfplatz. Und zum Trainieren hatte ich dann so zweierlei Dinge. Erstens gechippt habe ich dann oft im Garten, so nach dem Abendessen mal so 100 Bälle gechippt. Oder eben dann im Wohnzimmer oder dann im Gang eben mit Putten war die ideale Möglichkeit, auch das entsprechend zu üben. Mhm. Weil ich davon jetzt nicht unbedingt einen Golfplatz benötigt habe, um Richtig. Diese Dinge einfach zu tun.
Genau.
Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon dazu, warum habe ich eigentlich was erfunden? Ich habe zu Hause Putten geübt und ich wusste eben aus dem Fußballtraining heraus, ich war früher auch Torwarttrainer, so zwei Dinge. Mach's im Training schwierig und habe einfach eine hohe Wiederholrate, um auch so eine Bewegung einfach zu automatisieren, zu implementieren. Und es gab auf dem Markt letztendlich keine Lochersatzgeräte, Tools auf den Puttingmatten, wo mehr als drei Bälle Platz hatten. Also da gibt's, wie gesagt, die unterschiedlichsten und vor allem, du musstest ja immer ein Hindernis überwinden, um dann ins Loch zu kommen.
Genau.
Also insofern ist für mich damit die Realitätsnähe oder das Realistische an der Stelle einfach nicht so gegeben.
Jetzt muss ich direkt kurz reinhaken. Ja. Also für alle, die jetzt überlegen, welche Tools meint er? Also wir reden hier von den ganz normalen Lochersätzen, die man so hat. Das heißt, ein Loch, wo ein Rand einfach da ist, wo der Ball mit einem Whip-Effekt zum Beispiel in die Mitte reinfällt oder es aus ganz weichem Gummi auch ist, dass der Ball einfach drüber lippt und drin liegen bleibt. Oder auch einfach einfache Kunststoff oder wiederum Metallgestelle, die eine Lochgröße haben, in die man rein putten kann. Und da, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du rausgefunden, mehr als 3 Bälle gehen in so einen Standard, 10,8 Zentimeter Durchmesser Loch.
Genau, richtig.
Gar nicht rein.
Genau, also wenn es ganz gut bist, dann passen 4 rein. Aber dann muss das eben mit einem wieder rauspulen oder wieder rausholen aus dem Loch, wieder zurücknehmen oder du verwendest ein zweites Loch, wie auch immer. Aber das war für mich eben von diesem methodischen Ansatz her, dass ich sage, ich brauche einfach eine gewisse Wiederholrate, ich will Spaß dabei haben, war einfach nicht vorhanden.
Mhm. Okay.
Und eben auch die Einstellung der Lochgröße, weil wir wissen oder wir kennen es ja vielleicht auch von den Putting Greens, einige Golfclubs haben es auch auf diesen Übungsgrüns auch kleinere Löcher.
Genau.
Genau. Und diese kleineren Löcher, damit erreicht man einfach eine stärkere Fokussierung, einfach genauer zielen zu lernen. Und das ist ja das eben schwieriger zu machen, um damit, wenn ich dann auf den Platz gehe, dann habe ich ja zumindest im Kopf mental gesehen wieder ein größeres Loch. Und damit kommt man das draußen einfach wesentlich größer vor. Und ich bin es gewohnt, auf den Punkt zu putten.
Also ich kenne die
Löcher. Das ist so die Kunst, ja.
Wir haben bei uns auf dem alten Putting Green haben wir genau diese verkleinerten Löcher und man spürt es definitiv, wenn man einfach mal, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Bälle auf die kleinen Löcher geputtet hat im Training und dann sieht man das riesengroße Original-Golfloch, denkt man sich, ja gut, das kann man ja fast gar nicht mehr verfehlen.
So ungefähr, genau. Das ist so die Idee dabei.
Mhm.
Und aufgrund dessen hatte ich dann für mich ein Tool erfunden, wo ich dann die Lochgröße einstellen kann von einer ganz normalen Lochgröße, wie du sagtest, mit diesen 10,8 Zentimeter.
Mhm.
Und eben das Ganze zu verkleinern bis auf eine Größe von ungefähr 5,5 Zentimeter.
Also die Hälfte von einem normalen Loch.
Genau.
Okay.
Und dann immer, wenn möglich, Serien zu putten, beginnend ungefähr bei 1 Meter und dann alle 20, 25 Zentimeter ein weiterer Ball, dass du einfach in dieser Putt-Bewegung bleiben kannst und dann sukzessive, und das macht man ja draußen auch öfters, dass man einfach von einer kürzeren Distanz immer weiter weggeht und dann kann man halt eben genau bis zu 8 Bälle putten, weil dann hinter meinem Loch, was ich da erfunden habe, dahinter ein Magazin steht, wo dann bis zu 8 Bälle Platz haben.
Also das heißt, die Repetitivität, wie auch immer, die Wiederholbarkeit ist also da. Also man kann nicht nur maximal 4 Bälle in dein Tool im Endeffekt einpatten, man kann im Endeffekt 8 oder bis zu 8 oder bis zu 5. Was hattest du gesagt?
8.
Bälle einfach nacheinander trainieren und kann eben da auch durch wenige Handgriffe, nenne ich jetzt einfach mal, die Lochgröße auch verstellen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Was vielleicht nochmal wichtig ist bei dieser Wiederholbarkeit, oder wir haben, ich habe mir das mal auf der Messe sagen lassen von so einer Medizinerin, die gemeint hat, die Konzentration des Gehirns geht eigentlich nur ein paar Minuten. So. Und diese 8 Bälle zu putten, passt genau zu dieser Sequenz, dass ich mich voll konzentrieren kann und damit auch nicht abgelenkt werde durch einen Ball, der zurückkommt, weil da gibt es ja auch Tools, wo der Ball zurückkommt und so weiter.
Mhm, genau.
Das heißt, ich werde durch nichts gestört, sondern ich kann mich voll fokussieren auf mein Loch und auf den Putt und das insgesamt eben 8-mal hintereinander.
Mhm.
Das ist einfach eine andere Art des Übens, aber die einfach dazu führt, dass ich wirklich den Ball auf den Punkt spielen kann. Das ist eigentlich der große Vorteil.
Ja. Genau. Und du hattest ja auch mal auf Instagram so eine Putting-Challenge ausgerufen, wo man eben mit diversen Abständen auf ein kleineres Ziel einfach auch einlochen sollte. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, mir ist das bei mir auf dem Dachboden, habe ich mir einfach so mein Golf Chipping und Putting Area eingerichtet. Und da fällt einem auch erstmal auf, auch eine gerade Fläche hat auf, wenn man den Ball beobachtet, auf eine gewisse Länge immer irgendwie Unebenheiten drin. Und ich finde, wenn man dann auch noch auf einer gewissen Entfernung auf ein kleineres Ziel trainiert, stärkt es definitiv auch einfach so dieses Gefühl dafür, wie verhält sich der Ball, weil auch ein Ball, kommt es mir auf jeden Fall so vor, verhält sich nicht immer zu 100% linientreu. Der hat ja auch eine Eigenrotation in sich, die wiederum dann einen Zentimeter links, einen Zentimeter rechts oder wie auch immer abweicht. Und da trainiert man eben auch so ein bisschen das Feingefühl, dieses Gefühl, was man einfach auf dem Grün auch braucht.
Genau, und trotzdem ist es wichtig, dass ich eine möglichst gerade Fläche habe. Also zumindest habe ich ja zu Hause die Chance, damit ich dann, ich kenne ja den Balllauf an sich. Das heißt, ich habe auch sogar eine Schnur entwickelt, die man daneben hinlegen kann, damit ich im Endeffekt genau erstens einmal meinen Putter ausrichten kann. Zweitens sehe ich einfach an dem Balllauf an sich, kann ich überhaupt einen geraden Putt spielen? Weil die wenigsten, einfach aus der Erfahrung von den Golfmessen und so weiter, wo die Leute ja dann das Ganze üben, man tut sich wirklich schwer, wiederholbar einen geraden Putt zu spielen.
Ja.
Und das ist eigentlich die Kunst dabei, genau so zu fokussiert sein, so die Bewegung zu automatisieren, dass ich zumindest in so einer laborhaften Umgebung einfach mal zumindest einen geraden Putt spielen kann. Weil wenn ich das kann, dann habe ich auch das Selbstvertrauen, dass ich weiß, hey, wenn ich dorthin ziele, dann spiele ich auch dorthin.
Genau.
Und das ist eigentlich die große Kunst. Ich hole mir eigentlich zu Hause mit dieser Art des Übens das Selbstvertrauen, das ich brauche, um auf dem Grün gut putten zu können.
Und da habe ich jetzt auch so einen kleinen Punkt gerade realisiert in dem Gespräch oder in den Sätzen, die du gerade gesagt hast. Wir alle kennen das, wenn wir auf der Driving Range stehen oder auf dem Platz sind, wir richten uns aus, dass wir sagen, okay, wir wollen da und da den Ball hinhaben. Und irgendjemand steht hinten dran und sagt, warte mal, halt mal, stopp, wo willst du hin? Da vorne zur Fahne, okay, leg deinen Schläger mal an die Fußspitzen und komm mal her, guck dir an, wie du ausgerichtet bist. Und es ist ja egal, wo wir sind, ob wir uns auf der Teebox befinden, ob wir uns auf dem Fairway befinden oder auf dem Putting Green, wir müssen uns ausrichten und müssen uns auch so ausrichten, dass der natürliche Ballflug da ist. Das heißt, parallel im Endeffekt muss der Ballflug zur Ziellinie sein oder sollte er sein.
Sollte er sein, genau.
Genau. Und da haben wir ja dann das beim Putten genau dasselbe. Das kann ja auch jemand putten. Also jemand, der sliced, richtet sich ja oft auch einfach zu weit links aus, weil er weiß, der Ball kommt eh nach rechts weg. Und so kann es beim Putten ja genauso sein, dass jemand sich einfach von vornherein falsch ausrichtet. Und da wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man mal diese beiden Linien mit deinem Tool auch einfach durchzieht, dass man sagt, okay, hier müssen die Füße sein, das läuft parallel zur Balllinie, da muss der Ball lang, um einfach da mit zwei Linien sich selbst mal auszurichten und zu sehen, ob wir den bekannten Knick in der Optik haben oder nicht.
Genau, und das, du sagst was ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht. Das sind wirklich Dinge, das muss ich nicht auf dem Puttinggrün üben. Das kann ich wirklich zu Hause machen, wenn es draußen dunkel ist, wenn es draußen regnet, was auch immer. Das heißt, ich bin da nicht unbedingt darauf angewiesen, dass ich diese Zeit auf dem Golfplatz oder im Golfclub, ich sage jetzt schon fast, vergeude. Weil das sind Basics, wo ich mich im Endeffekt zu Hause extrem gut konzentrieren kann, ausrichten kann und ich lerne wirklich im Endeffekt, also mir geht es mittlerweile so, dadurch, dass ich ja das so 2-3 Mal die Woche für 10 Minuten mache, wenn ich auf dem Grün stehe und ich will aus 4 Meter irgendwo hinpatten, habe ich mittlerweile auch, wenn ich seitwärts stehe, ein ganz genaues Gefühl, wo ich hinpatte. Und das ist eigentlich das, was man damit lernt, dass man auch einerseits sich ausrichtet, das ist das eine. Und das zweite ist dadurch, dass man immer auf das Ziel puttet, was man ja kennt in dem Moment, dass man auch das Gefühl dafür entwickelt, wenn ich seitwärts stehe, wo putte ich wirklich hin?
Genau. Und was ich mir jetzt so ein bisschen gedacht habe dabei, ist, zu Hause übe ich die Basics, zu Hause übe ich geradeaus putten, beziehungsweise einfach die Grundtechnik und Breaks und Ballverläufe, beziehungsweise wie der Ball das Break auch annimmt, das kann ich dann ja wiederum auf dem Greens des Golfclubs üben, um da einfach zu wissen, alles klar, okay, der Ball verhält sich auf dem Green, auf dem ich jetzt stehe, einfach so. Zu Hause weiß ich, auf der Matte verhält er sich oder weiß ich, dass ich technisch sauber alles richtig gemacht habe. Dann ist der Rest eher grün lesen und man kann sich auf die Technik, die man ein bisschen auch sich angeeignet hat, einfach eher konzentrieren. Das heißt, wir eliminieren im Endeffekt Störfaktoren und Einflussfaktoren, die sich negativ auf unser Spiel auf dem Grün ausüben.
Genau. Also insofern, ich muss mich, wie du gesagt hast, ich muss mich gar nicht mehr fokussieren auf meine Technik, weil ich weiß, dass ich putten kann. Mhm. So, damit kann ich mich genau auf das fokussieren, wie ist denn überhaupt das Grün, wie ist die Schräge dazu und so weiter. Weil auch wenn ich das Grün gelesen habe, zumindest gibt es sehr viele, die ja logischerweise dann ja auch trotzdem einen geraden Putt spielen, weil der Ball ja nur selber dann diese schiefe Ebene runterläuft. Genau. Den Impuls kann ich ja nur immer gerade ausgeben.
Genau, der Rest ist ja dann, wie sich der Ball auf dem Grün verhält. Wir alle spielen immer gerade Putts, auch wenn der Ball anders rollt, aber wir spielen gerade Putts.
Und da sind manche überrascht, wenn ich dann sage, hey, ihr spielt alle einen geraden Putt, mehr macht ihr nicht. Den Rest macht das Grün und der Ball.
Genau, ja, aber es ist ja nur logisch und nur richtig, klar. Jetzt gibt es Leute, die können aber den Ball auch anschneiden und können dann einfach Ellipsen bzw. konvexe und konkave Kurven mit dem Ball anschneiden. Aber da reden wir eher von Trickshots und dergleichen, weniger von dem, was wir eigentlich nur machen müssen. Und es ist nur geradeaus. Der Rest erledigt die Natur und der Ball.
Genau, so ist es. Und wie gesagt, was eben dann meine Erfindung war, war eben dann, dass ich diese Lochgröße kleiner machen kann. Also es ist eine Art Trichterform, wenn man es genau nimmt, wo ich das Ganze einfach kleiner stellen kann. Und der Ball läuft durch diesen Trichter durch in ein Magazin. Und ich habe dann auch ein zweites Magazin. Das heißt, der Vorteil ist eben, dass ich dann, wenn ich meine 8 Bälle gepattet habe, dass dann ich ein leeres Magazin habe, das hinstelle, das volle wieder mitnehme. Damit kann ich die 8 Bälle auf einmal mit zurücknehmen an die Stelle, wo ich dann wieder patte. Mhm. Und damit habe ich genau auch das vermieden, was ich anfangs oder eingangs erwähnte, dieses einzeln zurückholen oder dann, das macht nicht wirklich Spaß. So habe ich 8 Bälle, die schütte ich wieder aus und dann geht's weiter.
Und man bleibt auch einfach im Flow. Also man hat diese Unterbrechung, man bleibt im Flow. Und was ich noch ganz kurz...
Man hat die Unterbrechung nur kurz und kann aber dann die längere Zeit wieder putten.
Genau. Was ich noch ganz kurz nochmal erwähnen will und als sehr, sehr erwähnenswert auch erachte. Du hattest das am Anfang auch angesprochen, sehr viele dieser anderen Putt-Trainingshilfen, die man einlocht, ich sag mal Kunstlöcher, die haben wiederum irgendwo einen Gegenstand oder eine Lippe, die man überwinden muss, damit der Ball auch einfach ins Ziel kommt. Jetzt muss man dazu sagen, bei deinem Produkt, das heißt alle RST1-Produkte haben dies nicht. Das heißt, der Ball rollt, er hat immer noch Kontakt zum Grün, er muss keine Lippe, kein Hindernis überwinden, er hat, also quasi auf Englisch würde man sagen, true roll, der Ball verhält sich dauerhaft so, wie er sich zu verhalten hat und hat keine Unterbrechung durch eine Kante, durch irgendein Hindernis, was überwindet werden muss. Das heißt, wenn er rollt, rollt er. Das finde ich aber nur noch sehr wichtig.
Ja, genau, das war auch, das hat mich auch viel Zeit gekostet, das auch dann so zu erfinden, dass eben dann keine Hürde vorhanden ist, weil ich wollte ja, dass er in so ein Magazin rollt, dann war für mich auch so 1 bis 2 Millimeter Kante vorhanden. Mhm. Und bis ich dann wirklich so die Konstruktion hatte, dass es eben, dass es keine Hürde gibt im Endeffekt. Das hat sicherlich eine Zeit gedauert, aber das war genau für mich der Punkt. Und es ist auch an der Stelle so, wenn der Ball dann in den Trichter reinläuft, der Ball soll ja auch eine Geschwindigkeit haben, dass er hinterm Loch noch ungefähr 30 bis 40 Zentimeter rollen würde, wenn er drüber laufen würde.
Dass er auf jeden Fall die Chance hat.
Ja. Dass er die Chance hat und damit ist es bei meinem Tool so, dass er im Endeffekt so gepattet ist, dass er dann schön noch in das Magazin reinläuft und dann eigentlich so gut wie von selber liegen bleibt. Damit habe ich genau die richtige Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich so der Hintergrund. Warum das auch von der Länge her, warum das ich ja 8 Bälle gemacht habe, weil eben dann auch dieses nochmal berücksichtigt ist, dass dieses Reinrollen von der Geschwindigkeit ja noch ganz gut passt.
Dass man auch übt, dass es auf jeden Fall hinten Klack macht. Auch wenn natürlich der achte Ball im Endeffekt weniger Strecke
kürzer
zu
läuft.
Genau, kürzer läuft, weniger Strecke braucht. Ja. Aber trotzdem, dass man da auch einfach so ein bisschen das Gefühl bekommt, er muss rein. Er muss vielleicht auch Klick machen, ob das Klickgeräusch wird sehr leise sein. Aber genau, per se, ja, man muss es spüren, okay, der ist hinten angekommen.
Mhm, richtig.
Und das haben ja viele andere Tools eben nicht. Da lippt da ja ab und zu rein, aber der Ball sollte ja nie durch Zufall noch reinfallen. Das sollte ja entsprechend in der Geschwindigkeit auch reinkommen, ins echte Golfloch.
Genau. Und ich kann dann wirklich, und drum auch einstellbar, also ungeübte Golfer können natürlich das Loch größer machen. Und wichtig ist ja immer, das Loch so groß zu machen, dass er auch wirklich alle 8 Bälle lochen kann, weil ich brauche immer die Gewissheit einfach, ich hole mir das Selbstvertrauen, dass ich lochen kann. Mhm. Und natürlich kann man auch so Drills spielen, dass ich das kleiner mache und wenn ich dann eben einen nicht loche, dass ich dann wieder von vorne anfangen muss, bis ich es schaffe, einfach dann diese 8 Bälle zu lochen.
Sowas Ähnliches habe ich mal selbst gemacht bei uns auf dem Putting Green, bloß ging mir es da um die Länge, das heißt einfach eine Schlägerlänge, ein Ball, die 2 Schlägerlängen, der zweite Ball, einfach nur mit 4 Bällen, also der beideste Ball ist 4 Schlägerlängen weg und irgendwann hat auch meine Frau angerufen, gemeint, wann ich denn endlich zum Essen komme, das ist schon fertig, aber wenn man sich das Ziel setzt, das müssen jetzt alle 4 nacheinander auf jeden Fall eine gewisse Anzahl hintereinander rein und es klappt nicht, dann spürt man auch den Druck, den man auch spüren muss.
Genau, und wenn du 8 Bälle aus ungefähr 2 Meter Entfernung auf eine Lochgröße von 5,5 Zentimeter lochst, erstens merkst du den Druck bei
auf
den
jeden Fall.
Und wenn du das geschafft hast, dann bist du natürlich echt stolz auf dich, weil das schaffen wirklich wenige. Es ist definitiv so.
Man muss sich auch nur vor Augen führen, also 5,5, das kleinste, was der RST1 einstellbar ist. Ich glaube, ein Ball hat einen Durchmesser von, bin mir jetzt gar
5,3.
Nicht mehr sicher. Wie viel?
4,3.
4,3 Zentimeter. Das heißt, der Ball passt da ja tatsächlich nur mit ein bisschen Luft überhaupt rein.
Genau.
Das heißt, wenn man da nur einen halben Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts ist, knallt er eben an die Führungsschiene, nenne ich es jetzt einfach mal, an den Trichter vorne und geht eben nicht rein.
Genau, je nachdem, welche Abweichung das ich habe. Also insofern ist dann das schon relativ klein, also genau. Aber, also ich krieg's hin als mittelmäßiger Golfer mit Handicap 16 und ich habe auch durchaus Nachwuchsspieler, die machen die Flügel gar nicht auf, sondern patten nur auf das Rohr. Das heißt, es ist dann 5 Zentimeter.
Ach Gott.
Genau, und die sind dann auch begeistert, weil sie sagen, hey, ansonsten bekomme ich nirgends die Möglichkeit, sowas so klein zu machen und entsprechend auch dann zu Hause üben zu können.
Aber das ist ja für jeden auch dann wiederum, der den Druck auch braucht. Es gibt ja Menschen, die auf jeden Fall in ihrem Training auch den Druck auch brauchen oder das Erfolgserlebnis auch spüren wollen und müssen und den Druck nachempfinden wollen, wie es auf dem echten Grün, auf dem Platz eben auch ist. Wiederum ein Anreiz zu sagen, alles klar, jeden Abend, bevor es Abendessen gibt oder irgendwie ein anderes Ziel gesetzt, bevor XY, muss ich das schaffen. Und dann könnte auch schon mal jemand hungrig ins Bett gehen.
Genau. Und es ist echt so, wenn du das so alle 2-3 Tage für 10 Minuten machst, du wirst sehen, dass du unwahrscheinlich stabil in deinen Putts wirst. Also das sind einfach die Erfahrungen. Erstens mal, die 10 Minuten fallen dir gar nicht auf. Und auf der anderen Seite, durch dieses Wiederholen an sich, also diese 10 Minuten, Viertelstunde, hast du Spaß. Und du merkst gar nicht, was eigentlich wirklich passiert. Und wenn du das eben mal 2-3 Wochen mal durchziehst, ich habe bei mir eben die Putting-Matte so liegen, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, meistens dann noch eine Runde spiele. Das ist dann natürlich optimal, weil du bist schon ein Stück weit müde, dich nochmal zu fokussieren. Kostet echt Kraft, aber ist cool und hilft.
Und das ist eben auch das, was du ja auch eingangs erwähnt hattest, du kommst ja aus dem Sport, du kommst ja aus dem Fußball und da war es ja auch das Training. Du hattest ja so schön gesagt, den Spruch habe ich mir auch aufgeschrieben, mach's im Training schwer, damit es im Spiel leichter fällt. Und genau. Da kommen wir ja da wieder hin, effektive Trainingsmethoden mit wenig Zeitaufwand oder mit dem gleichen Zeitaufwand, den man zuvor investiert hatte, einfach mehr aus dem Training rauszuholen. Und genau so ist es. Sind immer so Dinge, wo ich auch immer wieder selber sage oder auch zu mir sagen muss, die 10 Minuten alle paar Tage, die haben wir alle.
Genau, und wenn's, so ist das.
Ja, und wenn es vorm Schlafengehen ist oder wenn jemand einfach früher aktiv ist und wenn es eben bevor der Arbeit ist, vielleicht bei manchen auch während der Arbeit, wer weiß. Aber
du, im Büro, warum nicht?
Wenn es möglich
ist, wo man nur zuhört.
Genau, wenn es möglich ist, wenn der Chef oder die Chefin mitspielt oder wie auch immer, lässt sich da bestimmt auch eine In-House-Challenge mit den golfenden Kollegen abhalten, was auch das fürs Arbeitsklima sehr gut, aber per se, das ist ja genauso wie mit den anderen Trainingstools, die wir auch hier schon im Podcast hatten, dem Gosfo und dem Rotatix etc. Das sind ja alles Methoden, die man problemlos am Tag beziehungsweise alle paar Tage anwenden kann. Und wir reden hier von, gehen wir mal von einem Mindesteinsatz von 5 Minuten aus, alle paar Tage, besser 10 oder 15 Minuten, ganz klar. Genau. Ja, dann verzichtet man halt mal auf eine Netflix-Serie. Oder auf irgendeinen anderen Fernsehsender oder macht's parallel oder wie auch immer. Aber per se, das haben wir alle. Und das ist ja das.
Keine Frage. Und du sagst das genau das Richtige. Wenn ich auf den Golfplatz gehe, dann will ich natürlich spielen. Oder wenn ich einfach, weil ich mir ja Zeit für was nehme. Das Putten zu Hause, das geht nebenbei. Verstehst? Das ist eigentlich so der Hintergrund, warum das wirklich dann so effektiv ist. Ich kann mir Zeit auf dem Putting Green, auf dem Übungsgreen sparen, weil ich ja nur noch die Breaks übe und so weiter.
Genau.
Und damit habe ich eigentlich gar nicht mehr Zeit, die ich damit trainiere, sondern ich trainiere nur effektiver.
Genau, richtig. Und man hat vielleicht dann wiederum man hat auch mehr Spaß auf dem Platz.
Genau, so ist es, richtig.
Also dazu
glaube ich noch, sorry, wenn ich dich unterbreche. 2 Punkte, die mir jetzt gerade eingefallen sind.
Nee, bitte, gerne.
Ja, die da durchaus nochmal wichtig sind. Was das Thema betrifft, erstens mal Puttingmatte, weil man ja, wenn man zu Hause übt, ich habe einige Puttingmatten ausprobiert, ich will nicht sagen so gut wie alle, aber viele. Mhm. Und ich bin ein absoluter Fan davon, dass ich eine Puttingmatte habe, wo keine Linien drauf sind, weil ich ja damit auch keinen Anhaltspunkt habe.
Das also keine ist, Ausrichtungshilfe.
Ja. Genau, keine Ausrichtungshilfe. Natürlich kann man jetzt den Rand wieder als Ausrichtungshilfe bezeichnen. Drum ist es ganz gut, wenn sie so um die 90 Zentimeter breit ist. Erstens stehe ich mit drauf auf der Matte und habe keinen Höhenunterschied. Und zweitens habe ich einfach ganz anderes Gefühl. Und die Kunstrasenmatten, und jetzt erlaube ich mir einfach einen Namen zu nennen von Private Greens, sind wirklich das, was ich auch zum Beispiel in meinem Shop habe und wo ich einfach ein absoluter Verfechter davon bin, weil die einfach nur grün sind. So, die haben die gleichen Rolleigenschaften wie auf dem Grün, haben ungefähr so 8 bis 9 Stimp, was eher ein bisschen schnelleren Grün repräsentiert. Mhm. Alle anderen Puttingmatten haben oft noch eine noch höhere Geschwindigkeit oder auf dem Teppich habe ich meistens auch eine höhere Geschwindigkeit, die ich draußen eigentlich auf dem Platz normal nicht vorfinde. Und deswegen bin ich da absoluter Fan davon und kann echt die nur empfehlen an der Stelle, weil es das Ganze einfach vervollständigt. Und von der Qualität her sind sie einfach genauso wie meine Tools absolut langlebig. Die werden, ich bin mir sicher, 15 Jahre locker überstehen, 20 Jahre. Meine Tools kann man vererben, weil sie, ja, das sind aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ich lasse es in Deutschland fertigen. Nämlich hier in Karlsruhe. Ich arbeite mit örtlichen Firmen zusammen. Mhm. Einfach deswegen, weil ich will, dass die Arbeitsplätze sind hier und deswegen will ich das Produkt auch hier produzieren und nicht irgendwo anders.
Und du hast den entscheidenden Vorteil, erstens natürlich das langlebig, was wiederum für den Nutzer einen entsprechenden Vorteil hat. Aber auch wenn vielleicht bei einer weiteren Krankheitswelle, die um die Welt geht, oder wieder ausbricht, wie auch immer, ist es egal, ob dein Container, beziehungsweise ob ein Container in irgendeinem Hafen, in irgendeiner Stadt steht und nicht abgeholt werden kann, weil deine Produkte werden im Notfall mit dem Auto abholbar, solange der Produzent eben die Ausgangsstoffe, das heißt Metall, hat. Und ich bin mir recht sicher, das Metall wird in den nächsten Jahren in Deutschland immer noch vorhanden sein.
Genau. Und die Nachhaltigkeit sehe ich da an der Stelle auch, weil ich bin eigentlich ein Gegner von Kunststoff, weil es einfach, auch wenn es recycelbar ist, an der Stelle, da bin ich eher der Metallfan aufgrund der Nachhaltigkeit. Kommt vielleicht auch daher, weil mein erster Beruf Werkzeugmacher war und ich natürlich auch eine gewisse Liebe zum Metall habe. Mhm. Kann doch was sein. Aber durch die Pulverbeschichtung und so weiter schaut es richtig gut aus. Und oder auch Aluminium alleine, wenn man es eloxiert hat, hat ja insgesamt einfach eine schöne Oberfläche und sieht auch edel aus.
Und auch eine schöne Haptik. Also man spürt ja auch immer, wenn man einen Metallgegenstand oder eben Aluminium eloxiert oder nicht eloxiert, wie auch immer, in der Hand hat, die Haptik ist eine recht angenehme und ist natürlich dann auch logischerweise vom Gewicht her was anderes. Es steht eben auch da, wenn es jetzt ein sehr dünner Kunststoff wäre und der Ball kommt einmal seitlich dran, verschiebt sich das ganze Produkt, auch wenn Aluminium sehr, sehr leicht ist, ganz klar, ist aber trotzdem eine gewisse, behaupte ich mal, Standfestigkeit des RST1 überhaupt gegeben, was eben bei einem dünnen Kunststoff nicht der Fall wäre.
Genau, das ist genau richtig. Und ich habe noch ein sogenannter Moosgummi, der einfach nochmal für eine höhere Reibung sorgt, damit es nur gut steht. Aber vom Gewicht her, es ist jetzt nicht allzu schwer, aber trotzdem hat es einfach eine höhere Standhaftigkeit an der Stelle. Und damit verrutscht es auch nicht so schnell und passt auch gut dann zum Putten.
Das auf jeden Fall.
Ich habe jetzt aufgrund der Klientel, die ja sehr unterschiedlich ist. Also ich habe so ein kleines Tool, was man auch von der Golflochgröße einstellen kann, so eine kleine Klammer aus Aluminium. Da passen 6 Bälle rein. Da ist kein Magazin dabei, ist aber eben absolut kostengünstig und ist für denjenigen, der damit mal beginnen will, ganz gut. Und dann gibt es eben 2 weitere Entwicklungen. Die eine ist eben dann bereits mit diesem einstellbaren Golfloch und einem Magazin. Mit 4 Lochgrößen einstellbar.
Okay.
Und hat schon von der Funktionalität her alles, was man braucht. Das ist dann so die mittlere Größe. Und dann gibt es eben noch die stufenlose Einstellung. Also das eine heißt OnePut, das ist die Klammer. Das OnePut Easy ist dann genau das, mit dem man ganz gut zurechtkommt. Vom Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich ideal. Mhm. Und dann gibt es eben noch das OnePut Plus. Das ist dann stufenlos einstellbar und ist aber dann von der Verarbeitung her einfach teurer, weil es von der Produktion her wesentlich teurer ist. Aber so hat man im Endeffekt für jeden Geldbeutel was, wo man das Ganze auch nutzen kann.
Und das Schöne ist, was ich jetzt gesehen hatte, wir hatten ja die Putt-Challenge beim Golf Meets Instagram-Turnier vor 2 Wochen beim Hofgut Scheibenhardt bei Karlsruhe. Und da hat man ja auch wiederum schön gesehen, welche Produkte du anbietest. Man konnte auch alles testen, man konnte die ganzen Produkte auch einfach nochmal in die Hand nehmen, man konnte sie sehen und auch damit arbeiten. Und da sieht man eben auch, welche Vielfalt überhaupt da ist. Und wenn sich jetzt jeder fragt, okay, was gibt's denn da vielleicht für Unterscheidungsmerkmale, beziehungsweise sieht es denn alles einfach nur Silber aus nach Metall? Und was wir dort gesehen haben, war zum Beispiel auch was Rotes, dass man da auch diverse Farben hatte und dass man da einfach ein bisschen auch eine Flexibilität hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich noch blau gesehen hatte.
Ja, also ich habe bei den teuren Geräten habe ich noch blau und rot momentan im Sortiment. Ich bin mir aber momentan noch am Überlegen, ob ich es nicht auslaufen lasse, weil wirklich das Grau, also das Silber und das Weiß eigentlich am besten nachgefragt wird.
Okay.
Hatte auch gedacht, dass die Farben gut funktionieren. Sie haben einen gewissen Absatz gefunden, aber es ist definitiv so, dass die Leute auch sagen, hey, ich will eigentlich da möglichst wenig Farbe im Spiel haben auf dem Grün, weil ich sie ja draußen auch nicht habe. Also insofern gibt es nur die wirklichen absoluten Liebhaber und was die natürlich die schönsten schönste Mischung ist natürlich blau und rot, weil so FC Bayern Ensemble kann man sich auch zusammenstellen.
Ist ja alles möglich.
FC Bayern-Fan ist. Genau. So ist es. Also noch gibt es in den Farben. Kann aber sein, eben, dass ich es reduziere auf eben Silber, also Naturalu und Weiß als Pulverbeschichtung, weil das einfach so die optimalen sind, die auch sehr groß nachgefragt werden.
Da muss ich tatsächlich sagen, ich finde das Rote ziemlich heiß. Ich wäre dann eher so bei Rot oder dann wiederum bei Silber, das heißt beim ganz normalen Aluminium. Aber das ist eben immer Geschmackssache. Das ist halt immer absolut Geschmackssache. Und wie du schon gesagt hast, es gibt Liebhaber, die sagen, blau muss alles bei mir sein. Andere sagen, nein, ich verfechte es in Weiß. Der Purist sagt vielleicht, nein, Aluminium muss entsprechend nach Aluminium aussehen. Aber so hat jeder seins und das ist schön. Natürlich, wenn es ausläuft, ist es weg. Was weg ist, ist weg. Deswegen sollte man schnell reagieren.
Genau.
Und wenn man jetzt aber sagt, ich möchte schnell reagieren, ich brauche unbedingt was Rotes, was Blaues. Deine Webseite ist rst-one.de.
Genau. Und wenn du statt de noch Shop eingibst, dann bist du gleich beim Shop. Aber du kannst natürlich über die de-Seite auch zum Shop kommen.
Perfekt. Und für jeden, der jetzt keinen Stift dabei hat, der gerade im Auto sitzt, der gerade im Fitnessstudio ist oder was den Podcast irgendwo hört, wo man es nicht notieren kann, ist natürlich gar kein Problem. In den Shownotes vom Podcast werde ich die beiden Links auf jeden Fall noch reinsetzen, dass man einfach nur in den Shownotes nachprüfen muss, schauen muss, okay, da ist der Link, draufklicken und dann kommt man auch direkt zu den Produkten. Ich habe es parallel geöffnet. Man sieht das Blau, man sieht das Rot, man sieht das Weiß, man sieht das ganz normale Aluminiumfarbige, das Silberne und da kann man auf jeden Fall auch nochmal im Kontext bzw. im Hintergrund auf der Matte sehen, wie sieht es aus, damit man auch sich ein Bild machen kann, was überhaupt es bedeutet, wenn man die Produkte auf einem Grün platziert hat, wie es einfach nochmal ausschaut. Das sieht auf jeden Fall schon mal
mit RST One in YouTube oder eben dann über die Homepage kommt man auch dorthin, sieht man ein paar Videos.
Genau.
Und ein Tool habe ich ja jetzt beim Instagram-Turnier ja gelauncht. Mhm. Das ist diese Edelstahlplatte, richtig, die man ja auf einen Golfball legt, um damit auch eine schiefe Ebene zu haben und wo man dann im Endeffekt auch kurze Putts üben kann. Der ein oder andere kennt eventuell auch den Putt-Out-Trainer. Mhm. Das ist ja diese, wie sagt man da, konkave Fläche, wo man ja hochputtet.
Aber wie so ein halb, also wie so, es sieht ein bisschen aus wie so ein Halbmond oder so, ein Halb- und Viertelmond, oder wie so eine Plastiksichel.
Genau. Und ich habe da, habe mir das einmal angetan, habe es mal ausprobiert und habe verschiedene Nachteile entdeckt, wo ich sage, das war mir wichtig, das weiterzuentwickeln. Mhm. Das eine ist, dass ich, klar, Plastik ist für mich nicht nachhaltig, also Metall ist die Frage dessen. Die Schräge, wenn man so in eine konkave Ebene puttet, dann hat man kein Gefühl für die Geschwindigkeit. Das kann das Gehirn so nicht umsetzen, dass ich sage, ich muss jetzt ein bisschen stärker dosieren, weil man eben genau diese Geschwindigkeitsveränderung nicht wirklich verarbeiten kann. Deswegen auch bei mir eine schiefe Ebene, weil das kann ein Gehirn noch verarbeiten. Und das Schöne ist, dass ich dann auch meine anderen Putting-Tools eben drauflegen kann und damit auch wieder die Lochgröße kleiner machen kann und habe damit auch für kurze Putts die Möglichkeit, dass sie wieder zurücklaufen. Da bekomme ich die Wiederholbarkeit eben durch das Zurücklaufen. Mhm. Aber ich kann natürlich auch mit den anderen Tools genau diese Lochgröße auch wieder einstellen, die ich ja bei dem anderen Tool nicht einstellen kann. Und das ist eigentlich so, die Kombination aus beiden ist natürlich an der Stelle auch sehr, sehr viel wert.
Dass man einfach wiederum die richtige Geschwindigkeit hat und auch einfach spürt, okay, wir haben hier da mal den Ball ja quasi auf dieser Platte einlocht in so ein ausgeschnittenes Loch, dass er auch liegen bleibt, dass man da auch einfach die Zielgenauigkeit hat, dass man dann wiederum auch weiß, okay, das ist die Geschwindigkeit, die ich brauche, damit er auf jeden Fall ins Loch geht und nicht zu kurz kommt. Und wenn man es dann eben noch kombiniert. Wir hatten das ja auch gesehen gehabt bei dem Golf mit Instagram-Turnier, dass man das ja auch mit den anderen, mit dem One-Putt zum Beispiel kombinieren kann und dass man dann dort wiederum nochmal bessere Trainingseffekte erzielen kann.
Genau so ist es. Und ich habe jetzt auch Feedback zu meiner, eben zu dieser Metallplatte, dass vielen das Loch noch zu klein ist, weil es sehr, sehr schwierig ist dann, dass der Ball dann ja auch im Loch liegen bleibt. Mhm. Und manche dadurch ja jetzt nicht ganz so begeistert sind. Ich bin gerade nach einer zweiten Version dran, wo das Loch größer ist. Das vor allem auch für Golfbeginner und die, die einfach den Erfolg schneller brauchen, dass ich auch dort nochmal eine Möglichkeit habe, für die einfach was zu haben, wo sie dann einfach auch den Spaß haben zu üben.
Aber könnte man dann sagen, dass es dann quasi die Beginner-Version gibt und eine fortgeschrittene Version?
Genau, oder so kann man sagen.
Also genau. Wir es beide im Sortiment behalten?
Stand heute werde ich beide im Sortiment behalten, weil ich finde, wenn man dann mein Putting-Tool drauflegt, ist es ganz gut, das kleinere Loch zu haben, weil es einfach dann nochmal einen zusätzlichen Effekt gibt. Mhm. Wenn man die Platte alleine nutzt, kann es für den einen oder anderen eben besser sein, wenn das Loch größer ist. Und deswegen wird es eben sehr wahrscheinlich beide Versionen geben.
Aber es ist ja schon mal spannend und das ist das, was ich auch immer wieder so schön finde, auch mit den Gästen, die im Podcast sind, dass einfach, es gibt Tools, jeder von uns kennt sehr viele dieser Tools, die auch angesprochen wurden, aber trotzdem gibt es Menschen wie dich, die einfach sehen, okay, man kann das noch verbessern, man kann da einfach noch mehr Dinge rausholen, um das Training effektiver zu machen, um einfach noch mehr Spielspaß zu haben oder auch zu bekommen. Genau. Und ja, das ist einfach so hervorragend. Jetzt bin ich gerade bei dir ein bisschen auf der Shop-Seite unterwegs gewesen, habe mir das auch nochmal angeschaut, was du da alles hast. Und da ist ja wirklich sehr, sehr viel auch dabei. Und eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen, du hast jetzt neuerdings auch Ballmarker mit drin. Ja. Und wir hatten uns im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, dass es da eine sehr, sehr spannende Geschichte gibt mit der RNA. Und dir, und das ist quasi, es gibt nicht die Staudeckel-Rule, aber du bist Grund, dass es eine Regeländerung der offiziellen Golfregeln gab. Kannst du uns genau da ein bisschen so einweihen, was das alles war und wie das stattgefunden hat?
Genau. Also ich hatte vor ungefähr 3 Jahren mal den ersten Ballmarker erfunden, dahingehend, dass er rechteckig ist, also länglich, damit ich eine möglichst lange Linie habe. Und wenn ich es aufs Grün gehe, dann habe ich schon eine Idee von meiner Puttlinie und kann dann den Ball eben genau mit diesem Ballmarker und der Linie markieren, so wie meine gedachte Puttlinie ist. Und dann nehme ich den Ball weg, dann liegt aber meine Linie immer noch. Und ich kann es von beiden Seiten anschauen und dann sagen, okay, Gelände dazu, muss ich was verändern und habe dann einfach einen ganz anderen Anhaltspunkt. So. Mhm. Natürlich war die Frage, hey, ist der regelkonform? Und ich hatte dann beim Baden-Württembergischen Golfverband nachgefragt und die haben es zum damaligen Zeitpunkt dann für regelgerecht mir zurückgemeldet. Aber 2019 wurden ja dann die Golfregeln geändert. Da gab es eine neue Version und dann habe ich bei der R&A diesen Ballmarker eingereicht. Und dann kam enttäuschenderweise zurück, hey, der Ballmarker ist nicht erlaubt, weil er die Spiellinie anzeigt. Und man kann aber Einspruch einlegen, und was ich dann getan habe. Und dann ist es so, dass 4-mal im Jahr kommt dann so ein Standardskomitee zusammen, weltweit, die sich dann genau mit diesen Konflikten auseinandersetzen und damit dann entscheiden, was heißt es denn. Das heißt, im August 2019? Hat sich dann die ganze Golf-Elite, was die Regeln betrifft, getroffen und haben über meinen Ballmarker befunden und haben dann festgelegt, weil es bisher nichts in den Golfregeln dazu gibt, dass so ein Ballmarker oder einer, der die Spiellinie anzeigt, so ein Gegenstand nicht größer wie 2 Inch sein darf, 2 Zoll. Also sprich, umgerechnet in für uns 5,08 Zentimeter. Mein Golfmarker hatte 5,7 Zentimeter. Das heißt, damit war jetzt klar, ich muss meinen Ballmarker kürzen, was ich dann anfangs gemacht habe. Und eben seit Januar 2020 ist in den Equipment Rules auch genau das hinterlegt mit diesen 2 Inch. Also insofern habe ich da an der Stelle für mich Golfgeschichte geschrieben. Wegen mir haben sie jetzt die Golfregeln angepasst, was mich ein Stück weit stolz macht, gebe ich ganz offen zu.
Auf jeden Fall.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie 6,2 Millimeter so entscheidend sind, aber sie waren entscheidend. Aber ja, ich habe dort Geschichte geschrieben, was mir echt gefällt.
So. Und da muss ich jetzt einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen. Man muss nur mal so Jeder von uns kennt es. Jeder von uns kennt Ausrichtungshilfen bzw. Linien auf dem Ball, Linien auf Ballmarkern, die man entweder selbst drauf gemalt hat oder eben schon vorgedruckt waren. Wir kennen die Ausrichtungshilfen, die auf den Pattern drauf sind. Wir kennen alle diese Ausrichtungslinien. Jetzt haben wir aber den Unterschied, dass auf einem Ballmarker, der wiederum ein extra Gegenstand ist, den man auf das Grün legt und als drittes Equipment-Tool zwischen Putter und Ball noch dazu kommt, und dort ist es verboten. Wir hatten im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass bei den Puttern, und wir alle kennen diese Ausrichtungslinien auf dem Putter, die sind definitiv länger als 2 Inch, also länger als 5, schieß mich tot, Zentimeter. 5,08. Und die sind wiederum erlaubt. Nur auf den Ballmarkern ist es nicht so. Daher sollte jeder, der jetzt zuhört, mal seinen Ballmarker mit einer Linie betrachten, das einfach ein Lineal holen und mal nachmessen. Und wenn er über 5,08 Zentimeter lang ist, die Linie plus Ballmarker gemeinsam, dann sollte man einfach überlegen, ob man nicht einen regelkonformen Ballmarker nutzt, denn die Strafe könnte den Titel kosten, wenn man so will. Wird natürlich jetzt nicht jeder auf dem Golfplatz wissen, dass da jetzt eine neue Regel eingeführt wurde Anfang 2020. Aber auf der anderen Seite ist es einfach gut zu wissen, dass man hier wiederum einen Gegenstand in der Tasche haben kann, der nicht mehr regelkonform ist seit diesem Jahr. Und es ist
Und das ist Kleines. Zum Beispiel bei Ligaspielen könnte es sein, dass es interessant ist, zum Beispiel. Und vor allem, wenn man Pitchgabel verwendet oder ein Tee, um das Ganze zu markieren, die sind definitiv länger wie diese 5,08 Zentimeter. Und an der Stelle muss man einfach dran denken, dass dieses an der Stelle dann nicht mehr erlaubt ist.
Genau, und das kann eben darüber entscheiden, ob es eine Strafe gibt oder eben nicht. Und wenn man eben dann verhindern kann, dass es überhaupt zu einer Strafsituation kommen kann oder zu einer Regelfrage, dann sollte man auch immer vermeiden, überhaupt die Situation aufkommen zu lassen. Und wir alle kennen die Leute auf dem Golfplatz, die einfach alles viel zu genau nehmen. Und wenn die Wind davon bekommen, dass es eine neue Regel gibt, haben sie vielleicht das Geodreieck aus der Schule in der Tasche und schnappen sich einfach zwischendurch mal deinen Ballmarker, legen das Geodreieck dran, messen nach und haben wieder was gefunden, wo man sich drauf aufgeilen kann. Auf der einen Seite schön für dich.
Ja.
Dass es auch so hingehauen hat, aber es gibt eben auch Leute, die das natürlich dann ausleben werden.
Genau. Und ich hatte ja vorher diese Ballmarker ja auf den Messen ja auch verteilt und habe auch das auf meiner Homepage geschrieben. Alle, die Ballmarker gekauft haben, habe ich auch darüber informiert, dass eben die kürzere Version nur noch gültig ist. Und jetzt habe ich sie eben aus Metall entwickelt, weil es einfach nachhaltiger wieder ist und auch aus meiner Sicht wesentlich schöner. Mhm. Und da habe ich eben jetzt auch einen Ballmarker entwickelt, der nicht nur die Linie drauf hat, sondern noch gleich eine Pitchgabel dabei, nämlich auf der Seite und auch so eine Auflage für einen Golfschläger, wenn man dann eben einen zweiten dabei hat und das Grün nass ist und man ihn nicht aufs Grün legen will. Mhm. Das heißt, die Form, die ich jetzt gewählt habe, die ist erlaubt an der Stelle. Das war auch nochmal ganz spannend und der kommt eigentlich echt gut an, den Leuten gefällt das Ganze, ist auch wieder was ganz was Neues und insofern auch wieder interessant, wo man noch alles ein Stück weit erfinden kann. Der Erfindergeist ist da schon ein Stück weit bei mir geweckt, muss ich ganz offen zugeben.
Und ich bin mir auch sicher, dass da noch einiges in der Zukunft kommen wird, denn es gibt immer wieder Dinge, wenn man dann mal einmal angefangen hat, was zu merken und zu spüren, da geht noch mehr, dann geht da auch meistens noch mehr.
Ja, genau. Es geht immer ums Verbessern und einfach dran denken, aufmerksam zu sein, wo kann ich einfach das Ganze noch besser unterstützen, und das ist eigentlich so die Triebfeder, die mich da treibt.
Genau, und so soll es ja auch sein, dass man immer sich selbst verbessert, dass man immer wieder schaut, wo kann man Dinge verbessern. Und jeder, der auch mal ein bisschen mehr über Reinhold erfahren möchte, der mehr über RST1 erfahren möchte, sollte auf jeden Fall natürlich die Homepage besuchen, also rst-one.de, das .de weg und .shop einfach hin, dann kommt man direkt in den Shop. Ich werde noch den Instagram-Channel verlinken, genauso gut den YouTube-Kanal, dass jeder auch nochmal sehen kann, wie sind die Produkte überhaupt im Einsatz. Und also es lohnt sich auf jeden Fall, denn gutes Putten ist einfach verdammt wichtig. Und jeder, der sich da wiederum ein paar Schläge auf der Scorecard sparen kann, wird auch sein Handicap recht schnell reduzieren können. Und das ist ja das Ziel von uns allen.
Genau, da bin ich mir sicher.
Perfekt. Reinhold, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast, was deine Tools alles anbieten, welche Möglichkeiten überhaupt gegeben sind mit den Tools. Und ja, kann wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank für deinen Erfindergeist. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mehr von dir zu sehen und zu hören.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich, dich oder auch andere Zuhörer dann auf dem Golfplatz irgendwo mal wieder zu treffen und dann einfach ein paar Löcher zu spielen und Spaß miteinander zu haben.
Und vielen Dank. Ist das Allerwichtigste. Danke dir auch. Mach's gut, bis bald und ciao, ciao.
Jo, ciao.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.